Es muss nicht immer maligne sein und auch nicht immer 60 Minuten oder länger. Es kann einfach auch mal an die Nieren gehen und dann auch kürzer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Short-Take-Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, gut. Ich bin gespannt auf die Reise an die Niere.
Oh, heute geht's uns an die Nieren. Was machen Ihre Schneeflocken, über die wir neulich gesprochen hatten?
Es gibt so ein paar Schneereste. Es ist sozusagen schneerestmäßig winterlich hier. Aha. Ein paar Fleckchen noch und klirrend kalt. Klares, trockenes Winterwetter mit Schneeresten.
Ja. Haben Sie das eigentlich mitbekommen mit den Schneemännern in Hamburg, mit diesen Kleinen, die da einer zerstört hat?
Ich weiß nicht.
Sie sind eher einer, der Schneemänner baut.
Genau, Herr Nössler. Also zerstört wird ja in diesen Zeiten genug. Hoffnung und Zuversicht. Weltordnungen werden zerstört. Wir bauen auf, wir erneuern und stärken die intellektuelle Architektur unseres Gesundheitswesens, oder Herr Nössler?
Ja, das
wir ist. Wir machen keine Schneemänner kaputt.
Das ist der Schneemann-Bau-Podcast des Gesundheitswesens.
Genau, so ungefähr.
Okay. Ja, wir haben uns vorgenommen, ein bisschen Short-Take zu machen heute, und mit Blick auf die letzten Episoden, die waren ja doch hier und da etwas länger geworden. Die Aufzeichnungen sind immer noch länger, das kann man verraten. Wir schneiden das dann natürlich zusammen und wir wollen es natürlich nicht ausufern lassen, das ist klar, aber vielleicht an der Stelle nochmal ein kurzes Wort von Ihnen, warum man sich dann vielleicht nicht immer so kurz fassen kann, wie man es vielleicht möchte.
Weil Kürze kein Wert an sich ist und weil Evidenz manchmal einfach Raum braucht, um nicht banal zu werden. Und dann tun wir ja auch alle leider für Herrn Nössler, dass man Zeit sparen kann. Wir haben Kapitelmarken, wir haben Zusammenfassungen,
yes.
Wir haben Transkripte. Also man kann schon auch noch Zeit sparen durchkommen. Man muss sich nicht immer das ganze Gequatsche von A bis Z anhören.
Ja.
Obwohl wir das natürlich uns wünschen würden. Das muss man schon auch dazu sagen. Also wir reden ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, das Gequatsche an sich ist doch ein Wert.
Genau. Kürze nicht, aber Gequatsche, genau.
Das heißt doch immer, wir sollen mehr miteinander reden.
So ist es.
Okay, also Kürze an sich geht nicht immer und ist auch kein Wert an sich. Und dennoch an der Stelle nochmal mitgeteilt, wir wissen natürlich, dass die Zeit derjenigen, die uns folgen, die uns hören, die uns lesen, wertvoll ist. Und dass die Zeit derjenigen, vor allem wenn sie im Krankenhaus und in der Praxis arbeiten, natürlich denen zugutekommen soll, die krank sind. Und wir geloben, hier und da immer noch mal ein bisschen kürzer zu sein. Fangen wir heute mit an. Wir wollen nämlich exakt über eine Publikation sprechen. Die haben wir uns rausgepickt. Wo kommt die hin?
Hier in die Shownotes, versprochen. Ganz unten, aber verlinkt und so, dass man es findet.
Genau, ganz unten und wahrscheinlich eine sehr kurze Liste. Es ist uns zugeflogen, eine Arbeit, es sind uns mehrere Arbeiten zugeflogen, aber die haben wir jetzt für diese Episode ausgepickt, die haben sie ausgewählt. Eine Arbeit, die jüngst in Kidney International veröffentlicht wurde. Das ist ein überwiegend schwedisches Forschungsteam und es geht dem Titel nach um die EGFR-Verteilung in der dortigen Bevölkerung, um Assoziationen mit klinischen Endpunkten und, wenn ich es richtig sehe, den Versuch zu schauen, was das für Aussagen zur Primärprävention in sich trägt. Herr Scherer, was ist das für eine Arbeit?
Also das ist keine Interventionsstudie, sondern eine große populationsbasierte Prognosearbeit. Also im Grunde genommen eine Registeranalyse.
Mhm. Sehr gut. Und was haben die methodisch gemacht?
Die haben eine schwedische Bevölkerungsdatenbank genutzt. Sie haben dann alle verfügbaren Kreatininmessungen nach Alter und Geschlecht dann da eingeordnet und eben mit möglichst harten Endpunkten aus diesem Register verknüpft.
Genau, und versucht daraus irgendwelche Zusammenhänge herauszufinden. Kommen wir gleich zu interessant dabei. Die Datenbank heißt SCREAM. Da sind wir wieder bei den witzigen Akronymen.
Ja, genau, schreiend lustig.
Ja. Schreiend lustig, ja. Also manchmal möchte man wirklich wissen, wie kommen die Leute auf solche Akronyme. Also wir haben schwedische Registerdaten, haben Sie gesagt. Und dann EGFR-Messung müssen wir natürlich vielleicht nochmal ein Wort verlieren zu dem Aspekt, wie die EGFR bestimmt wurde. Da fliegen uns dann einige Abkürzungen zu, CKD-EP, EKFC, und dann gibt es noch Lund-Malmö, MDRD und so weiter und so fort. Ein Wort bitte zu der Frage, warum die Wahl der Formel relevant ist.
Das wäre jetzt der passende Moment für einen Glossar-Sound. Und wenn wir über EGFR sprechen, dann sprechen wir immer über eine Schätzung der glomerulären Filtrationsrate, also darüber, wie gut die Niere Blut filtriert. Und diese Schätzung basiert auf unterschiedlichen Formeln und die unterscheiden sich. Also Sie haben jetzt ein paar genannt. Also die Cockcroft-Gold-Formel ist die älteste. Die wurde in den 70er Jahren von Cockcroft und Gold entwickelt und schätzt eben die Kreatinin-Clearance. Die verwendet Serum-Kreatinin, Alter, Geschlecht, Körpergewicht. Das Problem an dieser Formel ist die starke Abhängigkeit vom Körpergewicht und von der Muskelmasse. Und deshalb gilt sie methodisch heute nicht mehr als State of the Art. Die MDRD-Formel steht für Modification of Diet in Renal Disease. Die war lange Zeit Standard und schätzt die EGFR ohne Körpergewicht. Die Schwäche dabei ist, dass sie bei höheren Filtrationsraten die Nierenfunktionen systematisch unterschätzt. Mhm. So, und dann die CKD-EPI-Formel. CKD-EPI klingt wie, wie soll ich sagen, eine Untereinheit der nationalen Kohorte. Ja. Ist es aber nicht. Also CKD-EPI bedeutet Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Sie ist die moderne Weiterentwicklung der MDRD-Formel. Und etwas genauer im Bereich der normalen und leicht eingeschränkten Nierenfunktion in der Version von 2021 ist dann auch die Variable RACE nicht mehr drin. Also zusammengefasst, Cockcroft Gold ist eher historisch, MDRD ist limitiert und CKD-EPI ist heute eigentlich der klinische Standard. Glossar-Sound bitte.
Glossar-Sound Ende. Sehr gut. Und in der vorliegenden Arbeit wurde maßgeblich mit CKD-EPI gearbeitet, mit den beiden Versionen, mit der älteren, der neueren. Und dann haben sie auch noch andere so als ja, Nebenkalkulationen mitverwendet. Vielleicht müssen wir noch was zur Population sagen. Wir reden also über Schweden. Wie viele Menschen sind da eingeflossen? Wie alt? Also was ist das für eine Population? Und vielleicht können Sie daraus auch schon gleich eine Ableitung machen, inwieweit oder inwieweit nicht diese Arbeit übertragbar ist auf unsere Situation in Deutschland?
Also das ist wirklich eine riesige populationsbasierte Kohortenstudie. Erwachsene zwischen 40 und 100 Jahren und viele, viele davon. Knapp 1,2 Millionen. Das ist schon eine riesige Studie.
Das ist mit Blick aufs Dream, ist ja Stockholm, ne? Ist ja fast ganz Stockholm. Ja. Stichwort Übertragbarkeit auf Deutschland. Wie könnte es damit aussehen?
Also die Daten stammen aus Schweden. Mhm. Ein Gesundheitssystem, das Deutschland in vieler Hinsicht ähnelt, mit einer hohen Versorgungsdichte, mit einem breiten Zugang zur Laboruntersuchung und eine überwiegend europäische Bevölkerung. Mhm. Insofern ist die grundsätzliche Übertragbarkeit gut, aber man muss schon auch sagen, die Perzentilverteilungen, die sind immer populationsabhängig. Also sowas wie Muskelmasse, Morbiditätsstruktur, Laborstandards und Versorgungsroutinen, die unterscheiden sich dann natürlich, sodass man dann die schwedischen Referenzwerte auch nicht eins zu eins nach Deutschland übertragen kann. Was übertragbar ist das Konzept, also eher der Grundsatz, die Idee, EGFR nicht absolut, sondern relativ zu Alter und Geschlecht zu interpretieren. Mhm. Für Deutschland würde das bedeuten, dass wir eigene Referenzverteilungen brauchen, also nicht das schwedische Perzentil einfach zu importieren.
Okay. Wichtiger Punkt, den Sie an der Stelle schon gesagt haben, EGFR nimmt ja sowieso physiologisch ab. Und da habe ich jetzt schon herausgehört, ohne sie hoffentlich, also ich will sie nicht paraphrasieren, sie sagen einfach, ob ich es richtig rausgehört habe. Eine Stärke, die wir hier in der Arbeit sehen, ist, dass das ernst genommen wird von den Autoren, dieser altersbedingte Abbau und das Ganze nach Geschlecht und Alter eben in Perzentile eingeordnet wird. Das ist eine Stärke, oder?
Absolut, das haben Sie sehr richtig paraphrasiert.
Also doch paraphrasiert. Gut, also es geht tatsächlich darum, das haben Sie jetzt schon verraten, es geht darum, dass die Forschungsgruppe das in Perzentile eingeteilt hat, um eben dann zu schauen, welches Perzentil assoziiert womit wie. Ergebnisse, Martin Scherer, was haben die dort herausgefunden in diesem Register?
Also Personen unterhalb des 25. Perzentils hatten ein deutlich erhöhtes Risiko, später eine Nierenersatztherapie zu benötigen. Auch dann, wenn die absolute eGFR noch über 60 lag.
Okay.
Und für die Gesamtmortalität hat sich dann eine U-Kurve gezeigt, Herr Nüssler. Die U-Kurve kennen wir aus anderen Kontexten
zum
auch.
Zum Beispiel haben LDL. Sie eine Idee?
Ja, nicht the lower the better, the U the worse. Ja. Also die U-Beziehung, sowohl sehr niedrige als auch sehr hohe EGFR-Perzentilen waren mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert. Und dabei ist wichtig, die relativen Risiken, die sind klar. Die absoluten Risiken für harte Endpunkte wie Dialyse, die bleiben insgesamt niedrig. Also die Ergebnisse sprechen für eine feinere Risikostratifikation, aber jetzt nicht irgendwie für eine neue Krankheitsdefinition.
Ja, also U-Kurve mal wieder, an den Rändern lebt sie es gefährlich. Kennen wir auch aus dem Bundestag oder so, ne?
So ist es. So ist es. Ja, genau. Ja, die U-Kurve lehrt uns sozusagen eine alte Lebensweisheit der Epidemiologie. Ja. Es wird an den Rändern wirklich ungemütlich. Aber wir haben jetzt auch das Problem der linksradikalen Gewalt, nicht nur der rechtsradikalen Gewalt. Also beide Ränder sind schlecht. Mhm. Und wenn man zwar von oben nach unten sich anguckt, also wenn die Niere unten müde ist, ist der Mensch es oben oft auch. Und eine besonders hohe eGFR heißt eben nicht automatisch Superniere, sondern manchmal schlicht wenig Muskel. Mhm. Und deshalb sagt uns die Statistik halt, dass die Extreme spektakulär aussehen, sich aber gefährlich leben. Also in der Mitte fährt man am besten. Und das ist ja auch etwas, worum wir uns bemühen, Herr Nössler, um Maß und Mitte.
In der Mitte fährt man am besten. Nicht, dass wir da jetzt Applaus von den in Anführungszeichen Falschen bekommen, weil auch in der Mitte gibt es Verrückte. Aber die Lehre ist offensichtlich, ein Leben innerhalb der Normalverteilung ist gar nicht so das Schlechteste, oder?
So ist es, ja. Ich komme eher, wo Leides ist, wo Sehnsucht und wo Beides ist, zu finden Mensch und Maß, ja.
Jetzt fängt er wieder an zu dichten. Großartig. Nehmen wir nochmal was Zweites mit an der Stelle. Sie haben das auch schon gesagt, die nächste Stärke dieser Arbeit liegt unter anderem darin, dass sie das Bild etwas verfeinert. Ne, vielleicht von der groben Betrachtung über diese Perzentile sagt, wir können da vielleicht risikostratifiziert ein bisschen was draus lernen. Wie bewerten die Autoren denn ihre Erkenntnisse in toto oder?
Zurückhaltend.
Zurückhaltend.
Ja. Ja, also sie schlagen jetzt nicht vor, dass man neue Krankheitsdefinitionen oder neue Grenzen einführt oder gar ein Screening-Programm. Sie verstehen das als ein zusätzliches Tool zur ergänzenden Risikostratifikation, das ein Tool, das helfen kann, Personen mit einem potenziell erhöhten Risiko dann auch früher zu identifizieren. Ja, die Perzentilposition ist also kein Diagnoseetikett, sondern eher dann nochmal ein Anlass, ein bisschen genauer hinzuschauen.
Okay. Die sprechen in ihrer Arbeit, vielleicht dazu noch eine Bemerkung, es ist eine Open-Access-Arbeit, das heißt, da kommt wirklich jeder dran, auch an die schönen U-Kurven. Die sprechen in ihrer Arbeit von Low Within Normal, das, was Sie gerade erzählt haben, wenn man im untersten 25. Perzentil von Alter und Geschlecht ist, aber trotzdem eine vernünftige eGFR größer gleich 60 hat, sagen die Autoren, ist das aus ihrer Sicht ein starker Prognosemarker eben für so eine Kidney Failure with Replacement Therapy oder sogar Tod? Gehen Sie so weit mit?
Naja, also die Daten zeigen das schon. Also Personen mit einer EGFR im sogenannten Low Within Normal Bereich, die haben ein höheres relatives Risiko für Nierenersatztherapie und auch Tod. Und in dem Sinne ist es dann auch ein Prognosemarker, aber kein Beweis für Kausalität und schon gar kein Beweis für ein neues Krankheitsstadium.
Okay, gut. Das heißt, eigentlich wäre jetzt doch der nächste Schritt dann, wenn man diese Hinweise gefunden hat, dass man das Ganze nochmal prospektiv untersucht, oder?
Auf jeden Fall gibt es da Room for further research. Vor allem für die Mortalität dürfte ein Teil der Assoziation durch nichtrenale Faktoren erklärt werden.
Mhm.
Also zum Beispiel die Körperzusammensetzung, der allgemeine Gesundheitszustand. Und ich denke schon, für die klinische Praxis heißt es dann, dass Low Within Normal so ein Anlass sein kann, sich das Morbiditätsprofil insgesamt anzuschauen.
Mhm.
Ja, und ich gebe Ihnen recht, Herr Nössler, das könnte man auch prospektiv nochmal ausleuchten.
Die Forschungsgruppe geht in ihrer, Sie haben sie schon gelobt, dass sie eigentlich sehr zurückhaltend ihre Daten interpretiert. Dennoch geht die Forschungsgruppe so weit ja in ihrer Interpretation ihrer Ergebnisse, dass sie sagt, naja, das, was wir hier gemacht haben, diese Art Diagrammeinteilung, das kennen wir ja auch von Ariba, das könnte gegebenenfalls sogar im Rahmen von Praxisverwaltungssystemen oder KISS-Systemen abgebildet werden, um dort automatisch und frühzeitig Risikopersonen zu identifizieren und dann direkt mal in die Primärprävention damit zu gehen, um eine chronische Nierenerkrankung, chronische Niereninsuffizienz zu vermeiden. Teilen Sie das?
Also was man schon machen könnte, und das ist konzeptionell auch interessant, man könnte das dann mit einem Prozess hinterlegen. Also man könnte ja dieses genauere Hinschauen, könnte man operationalisieren, dass das KISS-System dann schon mal vorschlägt, dass man die Albuminurie misst, dass man den Verlauf prüft. Man kann das ja als einen Hinweis sehen, sich bestimmte Dinge nochmal ein bisschen genauer anzugucken und zu versuchen zu verstehen. Wir wissen aber auch, wir verstehen nicht alles und wir müssen jetzt auch nicht für jede Laboränderung immer gleich eine Erklärung liefern. Das möchten viele Patientinnen und Patienten gerne, die streben dann nach Erkenntnis und nach Antwort.
Mhm.
Aber wir müssen da oft die Erwartungen dämpfen. Aber man kann ja versuchen, es zu verstehen. Und wenn man so einen Hinweis hat, kann man sich ja das Albumin nochmal angucken und andere Dinge.
Ja. Könnte ja, wer weiß, vielleicht irgendwann gibt es mal ein Ariba-Modul Niere und vielleicht ist ja unter anderem diese Arbeit so ein Ausgangspunkt für solche Überlegungen gewesen. Ich nehme mit, Sie sind gar nicht so schlecht drauf, was diese Arbeit angeht. Reden wir vielleicht nochmal über so ein paar Einschränkungen, die man beim Lesen, beim Interpretieren dieser Arbeit auf dem Schirm haben sollte. Sie haben schon das Stichwort Muskelmasse angesprochen. Das Stichwort Frailty kommt auch in der Arbeit vor. Sie haben gerade auch Albuminurie angesprochen. Wenn ich es richtig sehe, ist Albuminurie nur bei einem Teil der Menschen hier überhaupt gemessen worden und vor allem auch bei Hochrisikopersonen. Welche Einschränkungen sollten wir da auf dem Schirm haben?
Also die Studie ist groß, aber nicht allwissend.
Ja.
Also das sind erstmal Beobachtungsdaten. Da ist viel Assoziation drin, wenig Kausalität, das wissen wir.
Ja.
Ja. Das zweite ist, dass ein Kreatinin auch Muskeln misst und Krankheit und nicht nur Niere.
Ja.
Und das dritte ist, Sie haben es angesprochen, Albuminurie wurde nur bei einem guten Viertel gemessen, vor allem bei einem Hochrisikopatienten. Der wichtigste Prognosemarker ist also in dieser Studie eher Gast als Stammgast. Ja.
Okay.
Und viertens, die Perzentilen, die sind schwedisch, das habe ich schon gesagt, das ist nicht universell. Wenn diese Daten auf Reise gehen nach Deutschland, dann brauchen sie eigentlich einen neuen Pass.
Alles klar.
Also kurz gesagt, kluge Arbeit, aber kein Orakel.
Okay.
Neuer Pass gilt nur für Daten, die von Schweden auf Deutschland übertragen werden, trotz Schengen-Raum. Ja? Menschen können auch ohne. Also, okay.
Jetzt müssen wir, dass wir jetzt hier nicht in den metaphorischen Kaninchenbau uns total verirren.
Großartig. Genau, wie gut das Kaninchenbau nicht metaphorisch ist.
Ja. Aber ich habe da ja eine Idee. Es gibt ja gerade für solche Studien gibt es ja eine wunderbare Passstelle im Schengen-Raum, die ein Visum für Deutschland ausstellen könnte. Ich denke da an die Schipp-Studie und die uns bekannten Personen dahinter, Jean Chenot zum Beispiel. Also es gibt ja Nierenleute, oder?
Ja, deshalb macht man ja in Pomerania alles auf Englisch, damit kein Mensch auf die Idee kommt, dass es aus Deutschland importiert worden
Großartig,
ist.
Großartig, ja. Okay, das ist ja übrigens auch jetzt, also schließt sich langsam der Kreis jetzt immer wieder bei dem Verrückten aus Washington oder eigentlich ja Florida oder was weiß ich. Also wir reden über den...
Der macht gerade viele Schneemänner kaputt.
Der macht wahnsinnig viele Schneemänner kaputt und nicht nur die. Und der ja auch auf die großartige Idee gekommen ist. Also ich meine, der Typ ist ja völlig verrückt. Der hat ja nur merkwürdige Ideen. Der hat ja vorgeschlagen, naja, wir könnten von 6 Ländern oder so in der EU zusätzliche Strafzölle erheben, wenn die halt dagegen sind, dass ich Grönland klau.
Grönemeyer
klau. Und auf die Idee, dass, sagen wir mal, die Deutschen oder die Franzosen, die er dann mit Strafzöllen belegt, ihre Sachen einfach über Italien exportieren, kommt der gar nicht. Also Entschuldigung. Kommen wir zurück zur Arbeit und machen wir vielleicht mal so ein bisschen was Abschließendes. Sie haben schon viele Dinge dazu gesagt und ich bin durchaus ja auch überrascht, wie wohlwollend Sie diese Arbeit doch interpretieren. Vielleicht noch ein gewisses Risiko. Jetzt könnte man diese Arbeit ja so interpretieren, Sie haben schon gesagt, naja, da stecken durchaus interessante Gedanken drin, auch, dass man frühzeitig Leute erkennt. Aber ist da nicht auch das Risiko drin, dass wir jetzt so eine Art Prä-CKD erfinden, so wie bei Prädiabetes? Müssen wir das nicht auch ernst nehmen, dass wir da nicht zu überenthusiastisch rangehen?
Also ich muss jetzt irgendwie aus der Nummer rauskommen, dass wir hier ein Evidenz-Update machen, ohne dass ich eine Studie kaputt gemacht habe. Das geht ja auch nicht so
geht richtig. Nicht.
Aber Sie haben mich schon mit dieser Schneemann-Analogie haben sie mich irgendwie auf so einen konstruktiven Pfad geführt. Also man kann die Arbeit auch wirklich deutlich kritischer lesen. Also sie ist riesig. Letztlich bleibt das viel Statistik und wenig Handlungssicherheit. Ja, und Kretinin ist hier der große Held, aber der ist einfach unzuverlässig.
Ja.
Ja. Jetzt nochmal zu Pre-Thematik. Also we all suffer from pre-disease and we all suffer from pre-death.
Ja.
Also das ist einfach ein Zitat, das ich mir gemerkt habe von irgendeinem Kongress. Ich weiß gar nicht mehr von welchem. Man kann das natürlich hier als eine Art Prä-CKD lesen, analog zum Prädiabetes. Und da wird's halt immer heikel. Also das funktioniert vielleicht als Denkmodell für Risiko. Aber als Krankheitslabel ist es einfach Disease Mongering. Man würde da Menschen zu Vorpatienten erklären, von denen die meisten überhaupt nicht dialysepflichtig werden.
Naja, und Herr Scherer, dialysepflichtiges Risiko qua Geburt.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Wie Jean Chenot immer sagt, das Leben ist eine sexuell übertragbare Erkrankung, die zu 100% tödlich ist.
So ist es, genau.
Und wir haben hier das große Thema immer wieder in dem Podcast, dass wir eben schauen, wie können wir mit Evidenz helfen, die Ressourcen dahin zu lenken, wo sie gebraucht werden, nämlich bei den Kranken. Also sollten wir nicht gesunde Vorschnitte zu Kranken machen. Das heißt, wenn wir Prä-CKD sagen, dann rutschen wir halt schnell ab von sinnvoller Prävention in unnötige Pathologisierung.
Ja, ich habe mir nämlich gerade so vorgestellt, wenn ich jetzt Hersteller wäre von, sagen wir mal, SGLT2-Hämmern, und die sind ja nun wirklich eine Innovation aus den letzten Jahren, auch was das Thema Niere angeht, das ist ja unbestritten. Und wenn ich jetzt Hersteller von einem SGLT2-Hämmer wäre und ich würde diese Arbeit sehen, würde ich denken, wow, da hocke ich mich drauf und da kann ich vielleicht sogar früher reingehen, ne? Indikationsausweitung. Also diese Gefahr müssen wir ernst nehmen. Ne?
Deshalb muss man ganz klar nochmal sagen, also es gibt keinen Beleg, dass das Erkennen der Low-with-a-Normal-Gruppe irgendwas für Patientinnen und Patienten verbessert. Und deshalb ist die Arbeit methodisch okay, aber klinisch hypothetisch und da kann man jetzt keine pharmakologisch kommerziellen Träume drauf aufbauen. Manche mögen es tun, aber belastbar ist es nicht.
Okay. Also übrigens, wie immer, das sei an der Stelle auch nochmal betont, Widerspruch und auch andere Interpretationen dieser Arbeit sind herzlich willkommen in der Kommentarfunktion auf evidenzupdate.de oder gerne auch entre nous per E-Mail an podcast@evidenzupdate.de.
Ja, aber es sind auch Lob und Anerkennung willkommen.
Ja, im Zweifel auch Lob und Anerkennung. Wir nehmen alles, oder?
Ja, wir nehmen alles.
Sind wir da nicht auch in gewisser Weise diskurspromiskuitiv? Kommen wir mal zum Ende und machen wir vielleicht mal so ein Fazit. Ja. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis dazu. Die Forschungsgruppe hat neben der Arbeit, die Open Access ist, auch ein kleines Online-Tool entwickelt, wo man diese Verteilung sich anschauen kann, die Perzentile. Da gibt man dann tatsächlich EGFR ein, Alter, Geschlecht, wählt eine der vier Formeln aus, mit der man die EGFR errechnet. Das verlinken wir auch einfach, oder?
Und das machen wir nämlich in die Shownotes.
Immer noch in die Shownotes, schon wieder.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut. Dann Martin Scherer, der Rausschmeißer, hätte ich fast gesagt, nein. Kurzes Fazit nochmal zusammengefasst, vielleicht in Form auch eines Practice Pointers, dass es nochmal hängen bleibt bei uns. Was können wir aus dieser Arbeit klinisch mitnehmen, was nicht? Forschungsdesiderat haben Sie schon gesagt. Also, was sollten wir behalten im Kopf aus dieser Arbeit?
Also weg von starren Schwellen hin zu einer relativen Einordnung der Nierenfunktion in einem Alters- und auch im Geschlechtskontext mit Blick auf die Gesamtsituation des Mobilitätsprofils. Ein niedriges EGFR-Perzentil ist nicht wirklich ein Befund und schon gar keine Diagnose. Es ist mehr so eine Art Anlass, nochmal hinzugucken. Einmal das Albumin im Urin anzugucken, den Verlauf zu beobachten, sich die Begleiterkrankungen anzuschauen und die Medikation, das haben wir hier noch gar nicht gesagt, Medikation prüfen und ein Brown-Deck-Review machen. Was man jetzt nicht mitnehmen sollte, ist die Idee daraus, ein neues Krankheitsstadium zu machen oder eine Art Prä-CKD abzuleiten. Das würde Überdiagnosen machen, ohne klaren Nutzen. Und deshalb bleibt, Sie haben es so schön gesagt, das Desiderat, also prospektive Studien, die zeigen, ob diese frühe Risikoinformation tatsächlich zu einer besseren Versorgung oder relevanten Endpunkten führt, die bräuchten wir. Und bis dahin gilt, nutzt die Erkenntnisse, aber labelt nicht die Patienten.
Genau, Vorsicht mit Stigmata und Labels, das geht ja auch überall in der Gesellschaft eigentlich.
Ja.
Cool. Schön, wie man aus einer schwedischen Registerauswertung dann doch so gesellschaftlich brisante Themen bis zu dem Verrückten über den Teich besprechen kann. Finde ich mal wieder großartig mit Ihnen.
Jaha.
Haha. Sind wir an dem wunderschönen Punkt an unserem Highlight einer jeden Episode, dass ich Sie fragen darf, ob Sie es wieder mit einem kleinen Cliffhangerchen versuchen möchten.
Also Sie haben die SGLT2-Inhibitor schon erwähnt und ich habe mich schon gewundert, dass wir jetzt schon 3 Episoden hatten ohne SGLT2-Inhibitoren. Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist, Herr Nössler. Wir haben jetzt auch auf Halde noch so ein paar Short-Take-Papers, da sind die natürlich mit dabei.
Also doch.
Aber ich muss mir mal überlegen, vielleicht können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal was dazu schreiben, ob sie noch SGLT2-Hunger haben. Ansonsten könnte man natürlich über Blood Pressure Levels und Outcomes in Typ 2 Diabetes reden. Also auf Deutsch nochmal, man könnte über Bluthochdruck und Outcomes bei Type 2 Diabetes reden.
Ein völlig irrelevantes Thema, Blutdruck. Aber ja, nehmen wir uns trotzdem vor. Machen wir. Cool. Also,
haben wir auf der Short-Take-List.
Haben wir auf der Short-Take-List. Nicht auf der Short-List, sondern auf der Short-Take-List. Ich freue mich drauf, Martin Scherer. War mir wieder ein Vergnügen. Bleiben Sie fröhlich und auf bald. Tschüss.
Tschüss.